frohes Neues von uns, nachträglich. Chiara hat mich gerade daran erinnert, dass wir ehrlich sein müssen. Bei uns ist jetzt gerade November. Wir sind noch weit entfernt vom Weihnachtsfest.
14.
November. Und genau, ja.
Also wenn diese Folge hochgeladen wird, liege ich am Strand. I don't care, was ihr da macht.
Ja, fuck. Und deswegen haben wir uns gerade dazu entschieden, nicht zu lügen, weil es würde auffliegen.
Aber
weil wir sind ja alle hier auf Social Media unterwegs.
Da sieht man
ja
dann, auch wie ich posten. Da sieht man dann, wie ich am Strand
bin.
Und
das geheim halten.
Der Podcast sagt, wir sitzen hier zusammen im kalten Deutschland.
Das geht natürlich nicht.
So, nee, aber erstmal hallo.
Ja, und wir wünschen euch natürlich trotzdem im Voraus, im Nachhinein ein frohes neues Jahr und hoffen, ihr feiert schön. Das möchte ich hier gesagt haben.
Habt schön.
Finde ich gut.
Die Deutsche haben hier gerade Silvester hinter sich.
Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Dreiecksbeziehung. Wie immer sitzen ich, Charlotte und Chiara zusammen.
Hello.
Hi.
Und wir hoffen sehr, dass euch die erste Folge gefallen hat und ihr bereit seid für Thema Generation beziehungsunfähig.
Oder beziehungsfähig.
Fragezeichen.
Ausrufezeichen.
Vielleicht sollten wir es Generation beziehungsfähig Fragezeichen nennen. Wir wissen ja noch nicht, was kommt, oder?
Können wir machen. Jetzt kommt Musikeinblendung auf der Titelsong, okay?
Dreiecksbeziehung mit Julie, Chiara und Charlotte.
Okay, jetzt ist Musik vorbei, jetzt geht's los. Die Musik ist jetzt vorbei, schon längst. Die geht nicht mehr so lang. Der Arbeitstitel war ja Generation beziehungsunfähig. Jetzt sind wir mal bei beziehungsfähig, wir wissen es ja nicht. Aber immer wenn ich an Generation beziehungsunfähig denke, dann muss ich immer an Michael Nass denken. Kennt ihr den Autor?
Nope.
Ich schon. Ich habe mir nämlich letztens zufällig das Hörbuch dazu angehört.
Sehr gut.
Chiara hat sich heimlich vorbereitet.
Heimlich.
Unwissend.
Hoffentlich hat sie nicht zu viel gehört. Nein, also der ist ja total bekannt geworden, weil er einen Online-Artikel veröffentlicht hat. Und das hat gefühlt das Netz gesprengt, weil so viele Menschen geschrieben haben, oh mein Gott, ja, das bin ich. Und ich fühle mich genauso. Ich nenne jetzt mal so ein paar Stichwörter. Die Menschen sind beziehungsunfähig, selbstbezogen, egoistisch, immer auf der Jagd nach Selbstoptimierung, jung, erwachsen. Oder in anderen Worten, die Generation, die 30 ist, noch kein Haus hat, keine Kinder hat, dafür aber einen Job, in dem sie, naja, einigermaßen versuchen, sich selbst zu verwirklichen und glücklich sind. Ich finde, Part 2 passt sehr gut zu uns. Part 1 weniger. Was denkt ihr dazu?
Was meinst du jetzt mit Part 1?
Part 1 ist ja, also ich finde es schon sehr negativ, wenn jemand sagt, wir sind nur beziehungsunfähig, wir sind nur selbstbezogen, wir sind egoistisch und wollen eigentlich immer nur das Beste und klingt ja alles in der Anhäufung sehr negativ, finde ich. Und Part 2, also der andere Part wäre ja, okay, ich bin 30, ich habe halt noch kein Haus und kein Kind, aber dafür mache ich einen Job, der mir einigermaßen gefällt. Also ich finde, das andere klingt viel positiver, aber er sagt, es ist ein und dasselbe.
Also ich finde den ersten Part auch falsch. Okay, ich bin kein Biologe. Wahrscheinlich kriege ich jetzt voll die krassen Hate-Mails, wenn ich das sage, weil ich Unrecht habe. Aber meines Wissens nach, dass vielleicht dem Wissen der großen Allgemeinheit, die auch studiert hat und irgendwie so in meinem Alter ist, entspricht, dass es in der Tierwelt nicht so viele Tiere gibt, die auch wirklich eine langfristige Beziehung halten können. Deshalb finde ich, sind wir Menschen eigentlich, ist das auch etwas, was wir haben, was viele Tiere nicht haben. Und nur, dass es schwierig ist und dass es oft scheitert, heißt ja nicht, dass es scheiße ist. Und vor allem, wenn man es vergleicht mit anderen Beziehungen, die irgendwie auf der Welt geführt werden eben, finde ich das schon gut.
Also ich habe das auch gehört in dem Hörbuch, als er da gesagt hat, ja, wir sind eigentlich super selbstbezogen und suchen vielleicht auch in einer Beziehung einfach immer nur was uns selbst uns irgendwie besser fühlen lässt. Ich fand es natürlich krass dargestellt, aber ich fand teilweise, stimmt das schon so in gewisser Weise, wenn man mal so überlegt, wir suchen natürlich irgendwie jemanden, der uns gut fühlen lässt, ist ja klar. Natürlich ist das egoistisch eigentlich auch. Ich glaube, das ist bei jedem so, also jeder will ja irgendwie, sucht irgendwie Gemeinschaft oder jemanden, der einen happy macht oder mit dem man eben happy ist. Also eigentlich ist es schon, sind wir vielleicht schon egoistisch und selbstbezogen.
Aber das wäre ja auch total dumm. Etwas, was nicht so essentiell ist wie zum Beispiel ein Job, mit dem du dir deinen Lebensunterhalt irgendwie bezahlst, eine Beziehung zu führen, die dich unglücklich macht. Also jetzt mal print natürlich, abgesehen davon, dass viele das machen, aber jetzt aus dem reinen Zweck quasi dich unglücklich zu machen, das natürlich sind Beziehungen insofern was Egoistisches, weil ansonsten kannst du es auch lassen.
Genau, ja, und das ist also ja in dieser Generation, genau, dass sie sagen, so, das es passt ja alles nicht zusammen und deswegen sind wir Generation beziehungsunfähig, weil einfach diese ganzen Dinge nicht zusammenhängen und wir dann am Ende des Tages lieber allein sind. Also zumindest nach der Auffassung von Michael Nast.
Ja. Ich finde es doof, das so auf die Generation zu drehen, weil ganz ehrlich, nur weil früher die Menschen irgendwie länger zusammen waren, heißt das nicht, dass die Beziehung glücklicher war. Ich glaube sogar, dass viele Beziehungen unglücklicher gewesen sein könnten. Also ich weiß nur so von meiner Oma und Geschichten und Erzählungen und sowas, dass die Ehe jetzt auch nicht so geil war. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass viele Paare sich auch getrennt hätten oder geschieden hätten, wenn es nicht so verpönt gewesen wäre in der Gesellschaft. Ja. Von daher spricht das eigentlich nur für uns und für unsere Gesellschaft, dass sie viel offener dafür geworden ist, finde ich.
Ja, wir sind halt viel selbstbestimmter. Und er sagt ja, glaube ich, auch, wir haben halt viel mehr Möglichkeiten. Und eben, weil wir diese ganzen Möglichkeiten haben und es halt auch nicht mehr so ist, ja, keine Ahnung, du musst mit 25 verheiratet sein und 5 Kinder haben, sondern weil wir halt so viele Möglichkeiten haben, so viele Wege und auch als Frauen ja irgendwie viel autonomer sind, glaube ich, dass das damit auch zusammenhängt. Klar, damit kommen viele schlechte Sachen oder halt nicht mehr, dass man eben... Dass eben vielleicht viele Beziehungen dann zu Bruch gehen oder gar nicht zustande kommen, weil man eben so viele Möglichkeiten hat und weil man sich so denkt, nee, muss ich mir jetzt nicht geben oder ich ziehe es halt nicht durch. Aber wie du sagst, in einer Beziehung unglücklich zu sein, ist das dann die irgendwie die Konsequenz, ist ja auch nicht gut.
Ja, und ich bin auch beziehungsunfähig, nur weil ich mit 30 nicht verheiratet bin oder so.
Nein, das ist damit ja auch nicht gemeint.
Ich habe es nicht gelesen, ich habe es nicht gehört, aber hinter beziehungsunfähig, das impliziert, dass du eine ganz lange Beziehung haben solltest in deinem Leben. Wieso kann man nicht beziehungsfähig sein, wenn man viele Beziehungen hatte? Wieso ist man nicht auch beziehungsfähig, wenn du viele Beziehungen 2-3 Jahre lang hattest, dich wieder trennst und eine neue Beziehung anfängst? Ja. Was macht es besser, wenn du einfach 20 Jahre mit jemandem zusammen bist?
Beniga Gerisch, Professorin für klinische Psychologie und Psychoanalyse an der Internationalen Psychoanalytik-Universität in Berlin, die hat gesagt, wir sind nicht Generation beziehungsunfähig, sondern wir benennen es vielleicht nur, weil Partnerschaften einfach vielfältiger geworden sind. Und ich glaube, vielfältig ist eigentlich so dieses Schlagwort, das es eigentlich besser beschreibt. Mhm. Weil sie sagt so, es hat sich einfach viel geändert. Früher war es wie so nach dem Krieg, da war man halt froh, dass man überhaupt jemanden bekommen hat. Also klingt doof, aber es war nicht viel da. Und dann suchst du dir natürlich einigermaßen einen aus, der passabel ist und bist froh, dass du nicht allein bist und da durchkommst. Aber jetzt haben wir ja so viele Möglichkeiten und wir haben so viele Möglichkeiten, dass sich einfach vieles geändert hat. Und da gibt es eine Sache, die fand ich ganz interessant. Und zwar ist es das Susi-Prinzip. Habt ihr davon schon mal gehört?
Nein.
Also das Susi-Prinzip ist, sagt sie, früher hatte sie in Therapie immer sehr viele Frauen. Und die waren so diese trostlosen Geliebten. Also die hatten halt immer einen Mann, von dem waren sie so ein bisschen abhängig. Aber der war halt vergeben, meistens verheiratet. Und er wollte sich nicht von seiner Frau trennen. Und im Endeffekt waren sie immer nur die ewig lange Affäre. Und sind halt eben zu ihr gekommen, um sich da, ja, im Endeffekt darüber hinwegzukommen und damit klarzukommen. Und sie sagt so, genau diese Frauen, diese Susis, die gibt es mittlerweile einfach total wenig. Weil mittlerweile sind aus diesen unglücklichen Frauen, die sind immer seltener geworden, weil sie sagen, nö, also wenn ich eine Affäre will, dann will ich eine Affäre. Und dann ist mir es egal, ob der jetzt verheiratet ist oder nicht. Weil sie einfach viel mehr wissen, ich habe ein Ziel vor Augen oder eine Strategie und wenn ein anderer kommt, dann nehme ich halt den anderen. Und sie meinen, das ist so verrückt geworden, dass mittlerweile die Männer von damals eher zu ihr kommen und sagen, ja, er versteht das jetzt irgendwie nicht. Also die hat mich jetzt einfach abblitzen lassen und hat jetzt einen neuen, den hat sie jetzt geheiratet, der hat auch noch mehr Geld, der sieht auch noch besser aus. Früher war das halt nicht so, da hatten die vielleicht ein bisschen die Männer so die Oberhand und da gab es halt viele Susis und jetzt sind halt die Susis ein bisschen aufgestiegen und sagen, nö, lass ich nicht mit mir machen, weiter. Mhm. Und das ist so, sagt sie, da allein das hat einfach sich so viel schon geändert, an im Endeffekt, wie wir miteinander umgehen, weil es heißt ja auch immer früher, ja, früher haben immer nur die Männer fremdgegangen. Nee, also heutzutage gehen auch Frauen fremd beispielsweise.
Ja. Mhm. Ich glaube erst auch, dass früher auch Frauen fremdgegangen sind, ehrlich gesagt.
Ja,
also ich weiß nicht, ob meine Oma fremdgegangen ist, Aber ich habe noch so ein paar kritische Stories gehört. Das hat ja auch mega mit Feminismus und Verschiebung der Rollen.
Genau das wollte ich gerade sagen.
Ja, okay, komm, dann sag du. Dann sag du. Nee. Okay.
So weit.
Ja, natürlich hat sich total viel verändert. Einmal, weil wir als Frauen nicht mehr abhängig sind und nicht mehr überlegen müssen, wir müssen bis zu dem Alter irgendwie jemanden kennengelernt haben, der genug Geld hat, um uns zu versorgen, weil wir das selber machen können. Natürlich hat sich dadurch super viel verändert und das ist ja auch total gut. Ich stehe kritisch diesem Michael, wie heißt der, Knast?
Ja.
Gegenüber?
Nast.
Knast.
An dieser Fast. Stelle Entschuldigung für die falsche Namensnennung, Michael, falls du diesen Podcast hörst.
Okay, also ich stehe aber seiner These ein bisschen skeptisch gegenüber, weil ich finde erstmal, ich meine, wenn du beziehungsunfähig sagst, der Generation beziehungsunfähig, musst du erstmal definieren, was sind Beziehungen. Und Beziehungen haben sich einfach auch genauso wie unsere Gesellschaft, genauso wie traditionelle Rollenbilder oder Rollenverteilung, Frauenbilder und alles hat sich super krass geändert, schon allein in den letzten 10, 20 Jahren. Es ändert sich immer noch, immer weiter. Und natürlich ist die Folge, dass sich auch Beziehungen ändern und auch, wie viele Beziehungen man hat, wie man in Beziehungen miteinander umgeht und alles drumherum.
Also den Feminismuspunkt, den stütze ich natürlich sehr. Das ist mein liebsten Thema. Gerade habe ich so gedacht, ja, wir sind jetzt viel selbstbestimmter, wir Frauen, und können alles machen und haben alle Freiheiten. Was sich aber nicht geändert hat, was sich auch nie ändern wird, ist der Zeitraum, in dem wir Kinder bekommen können. Natürlich brauchen wir dafür keinen echten Mann mehr, ja. Ist nicht unbedingt nötig. Aber ich glaube, dass es für viele immer noch so ein Druck ist. Also, dass man halt, oder dass es auch so ein bisschen, da habe ich auch letztens irgendwie was zu gehört, dass wir Frauen irgendwie so ab Ende 20, Anfang 30 Babys total süß finden, weil irgendwie dann unsere Hormone so ein bisschen anders spielen und das einfach so in unserer Natur liegt, das wahrscheinlich auch nicht bei jedem, ja, das kommt wahrscheinlich auch immer auf die Hormone drauf an, aber dass es in unserer Natur liegt, dass wir dann Bock auf Babys haben.
Krass.
Und das finde ich nämlich so krass, dass man dann vielleicht so ein bisschen so gesteuert ist. Und halt auch im Kopf die ganze Zeit denkt, die innere Uhr tickt, let's go. Ne? Das finde ich echt schwierig.
Aber die Frage ist, klar, es ist jetzt noch so und das wird bestimmt noch eine Weile bleiben, aber ich glaube, irgendwann sind wir davon auch unabhängig. Es gibt ja schon Social Freezing. Ehrlich gesagt habe ich schon mal gegoogelt, wie viel Social Freezing kostet. Mhm.
Weil Freundin, das hat mich interessiert.
Ist,
wie viel kostet das?
Es ist arschteuer. Es kostet irgendwie, ich glaube, so eine Behandlung irgendwie 10.000 oder sowas.
Okay, ja.
Habe ich aber gehört, ich mir schon gedacht. Eher öfter wahrscheinlich. Also, okay. Ich habe jetzt nicht mega krass recherchiert, ich habe 10.000 gelesen und gedacht, nö, das kann ich mir nicht leisten.
Ja.
Aber weil eine Freundin von mir, die eben schon älter ist und Ärztin ist, ich habe ihr gesagt, so ja, ich weiß nicht, ob ich Kinder möchte, keine Ahnung, ne? Wenn spät, weiß ich nicht.
Ja.
Und sie war dann direkt, okay, da musst du Social Freezing machen. Weil sie halt auch, das ist jetzt was anderes, aber auch Frauen behandelt, die eben unerfüllten Kinderwunsch haben und sowas. Und sie war so voll, ja, dann mach Social Freezing. Und ich muss sagen, jetzt machen mir wahrscheinlich viele Feinde, aber es ist natürlich auch ein ganz cooles Angebot von manchen Unternehmen. Ich glaube, Apple macht es oder welches Unternehmen? Oder Google, dass sie das
bezahlen. Es gibt große Konzerne, die das mittlerweile bezahlen.
Andererseits ist es auch wieder, kann es auch wieder super sexistisch sein. Also es kommt halt auf die kompletten Umstände an, ob das jetzt total. Und ob du das machen musst, ob dir das einfach nur offen steht.
Also das wäre krass, wenn du es machst.
Ich glaube, du musst es nicht. Ich glaube, du hast halt einfach dann die Möglichkeit und entweder nimmst du die Möglichkeit an oder du lässt es halt bleiben.
Aber man weiß halt nicht, wie der interne Druck so auf einen ist. Ja. Wie es da aussieht, das ist halt die Frage. Das meine ich mit muss.
Wenn die schon sowas anbieten, ist halt schon so ein bisschen so...
Ja, kritisch, ja.
Ja.
Eigentlich solltest du jetzt kein Kind bekommen, weil... Wir brauchen
also am besten, du tust jetzt deine Samen kurz einfrieren lassen, dann kriegst du die Eier und dann kriegst du die Gehaltserhöhung und wenn nicht, dann halt nicht.
So, ja, weil das wäre natürlich doof. Weniger.
Du wirst halt dann wahrscheinlich übermorgen schwanger und da haben wir keine Lust drauf.
Ja, ja, also das ist kritisch. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass es mit der Zeit immer mehr Unternehmen machen werden und dass es auch immer mehr Frauen machen.
Ich meine, du kannst ja auch im Endeffekt zur Samenspende gehen. Wenn du sagst, ich will jetzt ein Kind haben, dann...
Das kannst du mit 45 auch nicht so einfach.
Nee, aber
das
zum Beispiel jetzt. Halt. Weißt du, mein? Also ich meine, wir sind ja nicht genug. Aber wenn jetzt die so einen Drang und Druck haben, ich muss jetzt ein Kind haben, dann könnten sie es ja theoretisch ohne Probleme.
Ja, das ging schon, ohne Mann.
Ja, ne? Aber das ist natürlich erstens auch teuer. Dann alleinerziehen, also das ist auch eine krasse Entscheidung, alleinerziehend zu sein von vornherein.
Ja.
Aber ich meine, so mit dem Zeitpunkt Social Freezing kannst du ja, ich weiß nicht, wie lange du es dir einsetzen lassen kannst, aber schon noch eine Weile, glaube ich, wenn du älter bist. Ich kann mir vorstellen, dass sich das mit der Zeit dann auch jetzt nicht in den nächsten 10, 20 Jahren, aber dass sich das so in 50 Jahren, dass es auch wieder anders aussieht.
Ja, aber das sind ja ganz genau die Punkte, die uns ja dann im Endeffekt so unabhängig machen. Ja. Im Gegensatz jetzt zu damals. Mhm. Und dementsprechend können wir uns aussuchen, ob wir mit jemandem zusammen sein wollen oder nicht. Und auch wann im Endeffekt. Also jetzt oder vielleicht auch, naja, also in 10 Jahren, wenn ich jetzt 38 bin, reicht mir das auch, weil ich bin ja an nichts mehr zeitlich gebunden.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube aber trotzdem halt, auch wenn wir diese ganzen Möglichkeiten haben, dass das so ein Druck ist, den viele verspüren und vielleicht deswegen dann auch gefrustet sind, wenn es halt irgendwie nicht klappt.
Klar, ja. Ne?
Und Männer sind da ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen anders drauf. Die haben erstens auch nicht so einen Zeitdruck. Ich sage ja immer, ich finde, man merkt auch häufig, dass Männer so Jäger sind. Und einfach dann noch die Frau, noch die Frau, noch die Frau. Das hatte ich auch irgendwann mal im Studium, dass Männer ja so denken, so, okay, ich muss möglichst viele Frauen haben, weil ein Mann ja evolutionär eigentlich sich möglichst viel fortpflanzen will. Da denke ich voll häufig dran, so im Alltag, weil wenn ich irgendwelche Situationen sind. Und Frauen sind halt so, okay, welcher Mann ist ein guter Versorger für mich und mein Kind?
Das sagt auch eine Forsa-Studie, und zwar, dass die 18- bis 35-Jährigen, also im Endeffekt diese besagte Generation eben, am liebsten in einer Beziehung ist und von Haus und Kinder mit Gartenträumen, also so dieses Komplettpaket. Und dass die jungen Singles, die es gibt, eigentlich auch nicht wirklich gerne allein sind und eigentlich zu 81% gerne in einer Beziehung wären. Also so gesehen stimmt es ja nicht mit dem Generation beziehungsunfähig, weil es wünschen sich ja alle eine Beziehung. Mhm. Das finde ich nämlich ganz interessant, weil was wir ja in Folge 1 gelernt haben, ist ja, dass wir ja im Endeffekt als Baby ja schon, wir brauchen ja diese Nähe, diese Zuneigung, diese Liebe. Und das ändert sich ja im Alter auch nicht. Also wir brauchen im Alter das ja genauso. Also sehnen wir uns immer nach Beziehung. Also theoretisch können wir gar nicht beziehungsunfähig sein, weil wir uns ja immer in irgendeiner Art und Weise danach sehen. Wir müssen nur halt damit so ein bisschen besser damit umgehen, mit den Gegebenheiten, die sich jetzt im Endeffekt im Laufe der Zeit entstanden sind eben. Dass wir mehr Möglichkeiten haben oder auch mit der Digitalisierung. Da sind ja so viele Punkte zusammengekommen, die es natürlich vielleicht schwerer machen. Aber im Grunde genommen wollen wir es trotzdem ja noch.
Naja, aber nur weil wir uns nach Beziehungen sehen, heißt das ja nicht, dass wir gut drin sind.
Ja, aber es bedeutet ja nicht, dass wir unfähig sind. Ja. Es bedeutet, wir können es, aber wir müssen halt daran arbeiten.
Und die Frage ist auch, was, ich meine, okay, hat jetzt nicht gut oder schlecht benutzt, aber wenn man jetzt unfähig ist, ja, dass man schlecht in Beziehung ist oder dass man nicht richtig Beziehungen halt, das ist halt die Frage, was bedeutet das denn überhaupt? Was bedeutet denn gut in Beziehung zu sein und was bedeutet schlecht in Beziehung zu sein? Ich finde, das kann man gar nicht so verallgemeinern.
Ja, ich glaube, für viele ist es ja so, ja, eine gute Beziehung ist halt eine, die hält. Aber das ist ja eigentlich nicht unbedingt so. Aber ich glaube, dass das für viele halt so ein Indikator ist. Ja, wenn es hält, dann passt es ja.
Was irgendwie halt total veraltet ist. Es kann auch eine gute Beziehung sein, wenn zwei Partner sich irgendwie entschließen, es passt oder es gerade zu diesem Zeitpunkt macht es weniger Sinn oder bringt es irgendwie nicht zusammen zu sein. Und es tut beiden oder der anderen Person besser, auseinander zu sein. Das ist ja auch eigentlich ist das der Inbegriff von einer guten Beziehung. Es kann auch eine Scheißbeziehung sein und die können 30 Jahre zusammen sein.
Aber ich glaube, ihm ging es also stark darum, dass wir uns nicht mal einlassen auf die Beziehung. Also, dass wir das eigentlich vollkommen anscheinend ausschließen von vornherein. Sowas wie, hey, ja, also ich will eine lockere Sache, aber ich will keine Beziehung. Das ist ja so ein Standardsatz, den man ja mittlerweile oft hört. Und ich glaube, das ist das, was er meint mit, deswegen sind wir Generation beziehungsunfähig. Ja. Aber es widerspricht sich halt mit dem, dass wir uns eigentlich trotzdem eigentlich nach Beziehung sehnen.
Ja.
Und dass wir halt einfach immer nur sagen, nee, ich will nicht, weil, was ja oft passiert ist, es könnte ja was Besseres um die Ecke kommen.
Ja.
So ist wie, hey, ich finde die eigentlich ganz nett und eigentlich passt ja, aber, die da drüben, die finde ich auch nicht schlecht.
Das ist Beziehungsfomo. Das ist Beziehungsfomo, ja.
Ja.
Das ist, es ist so cool.
Das ist geil. Ja, das stimmt aber.
Also für alle, die nicht wissen, was FOMO ist, FOMO bedeutet Fear of Missing Out.
Genau, also Angst haben, was zu verpassen. Das haben viele Leute, wenn die Freunde feiern gehen und man nicht mitkommen kann und krank zu Hause liegt oder sowas. Manche haben es mit dem Job, manche haben es generell, dass sie denken, ich bin hier, wieso, was mache ich hier mit meinem Leben und hier in meiner Stadt und so. Und es gibt es natürlich auch in Beziehungen, dass man, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, Beziehungsfomo ist jetzt kein etabliertes Wort oder kein etablierter Begriff. Den habe ich jetzt gerade hier reingeschmissen. Aber es macht Sinn, weil es haben auch viele Leute Angst, in einer Beziehung was Besseres zu verpassen oder irgendwas anderes zu verpassen.
Ja.
Das ist ja stark auch, hat es angefangen, seitdem es Dating-Apps gibt. Weil du ja, hast ja, du siehst es ja, also es ist ja wie mit Tinder, du swipes, dann triffst du dich mit einer, denkst aber abends, oh, ich swipe mal vielleicht nochmal, boah, die ist auch nicht schlecht oder der ist nicht schlecht. Mhm. So, du hast, und dann hast du das Gefühl, aber vielleicht treffe ich mich mit der Person auch noch, weil die könnte ja vielleicht besser sein. Ja. So, also das ist ja dieses FOMO, so dieses, ich könnte ja was verpassen,
ja,
wenn ich jetzt nicht weitermache.
Voll, ja. Ich glaube, das ist aber auch immer dieses, dass man halt das Perfekte sucht. Diesen Prinz Charming oder ja, was wir so aus unserer Kindheit irgendwie so kennen. Oder immer auch die, immer diese Sprüche, ja, irgendwann kommt der eine und dann bla bla bla. Das ist doch alles irgendwie total so ein Quatsch irgendwie. So, also dann zu hoffen, dass dann irgendwann der eine kommt und oh, ich bin voll negativ. Aber,
nee, aber
irgendwie denke ich manchmal so, dass man dann denkt, okay, was kommt noch, was ist noch besser?
Ja.
Und da denke ich aber voll häufig irgendwie, wenn ich FOMO habe oder irgendwie denke, ja, vielleicht kommt irgendwas Besseres, also jetzt in jedem Bereich, dann denke ich aber so an einen Spruch, ich weiß aber nicht mehr, woher ich ihn weiß, du sollst nicht nach was Besserem suchen, wenn das, was du hast, gut ist. Das stimmt voll, finde ich. Also das, da muss man sich immer so ein bisschen wieder dran erinnern. Ich bin sowieso immer so, oh, vielleicht finde ich, also zum Beispiel jetzt Wohnung neu eingerichtet, dann gucke ich nach dem Sofa, dann denke ich so, oh, das Sofa gefällt mir gut. Aber was ist, wenn da noch ein besseres irgendwo ist? Und dann durchsuche ich das ganze Netz und nach 3 Stunden bin ich wieder bei dem einen Sofa.
Ja,
ja.
Das ist doch...
Oder du hörst gar nicht, weil du völlig überfordert bist.
Ja,
ja.
Ja.
Das ist eigentlich ein guter Vergleich.
Du kannst Menschen, Beziehungen und Liebe mit einem Sofa-Kauf vergleichen.
Ja, so weil einfach ist es auch manchmal.
Das ist aber wirklich so.
Du hast den einen Kerl gefunden, der passt eigentlich. Denkst aber, nee, ich swipe mal nochmal weiter, weil vielleicht finde ich noch eine bessere. Und am Ende bist du so befordert, denkst du, ich nehme jetzt einfach niemanden.
Ja.
Ja.
Ist so. Das ist wie mit Online-Shopping.
Ja,
Online-Shopping. Es wird alles viel zu viel. Dieses ganze Riesenangebot im Internet. Das ist genau wie mit den Dating-Apps und den Leuten draußen. Du denkst dir so, ach, da kommt vielleicht noch was Besseres um die Ecke.
Ja, weil wir nach dieser absoluten Superlative suchen. Zu dem, was am idealsten zu uns passt.
Ja, aber denkt ihr, dass es bei jedem so ist oder dass es nur bei Menschen ist, die irgendwie so sehr perfektionistisch sind?
Also laut dem, was ich gelesen habe, jetzt auch mit vielen verschiedenen Studien oder halt jetzt auch mit vielen, sage ich jetzt mal, Professoren, die sich damit beschäftigt haben, die sagen halt, das hat sich jetzt einfach so entwickelt, weil durch diese Digitalisierung und dadurch, dass wir diese Dauerbespielung, ist es einfach passiert. Und was natürlich noch ist, diese Selbstoptimierung, das wurde ja jetzt auch uns mit der Wirtschaft eigentlich, wir sind ja damit groß geworden, so dieses, sind wir mal ehrlich, wir sind ein Unternehmen und was ist am Jahresabschluss? Ja, nächstes Jahr, dann müsst ihr euch um 10% steigern. So, uns wurde das ja schon von Anfang an eingetrichtert. Und das denken wir uns natürlich, wenn es dann in der Wirtschaft ist, dann muss es auch bei uns selbst sein. Wir müssen uns ständig selbst optimieren. Deswegen tun sich auch Menschen unter, es gibt ja diesen krassen Beauty-Wahn, weil sie sich denken, nee, ich muss noch schöner werden. Mhm. Aber das spiegelt sich in unser ganzes Leben und natürlich dann auch in unser Dating-Verhalten und wie wir Beziehungen führen.
Ja, total. Das Ding ist halt auch, dass egal, worauf man es bezieht, ob man es auf dem Sofa bezieht, auf Menschen, auf Beauty-OP, es gibt nicht das Perfekte. Also es gibt halt Perfektion, gibt's einfach nicht. Und das ist halt das Problem, dass voll viele irgendeinem Ideal hinterherrennen oder versuchen, irgendwas zu erreichen, was nicht existiert und was sie nie erreichen können. Das ist natürlich ein super frustrierendes Gefühl.
Ja. Ja, überleg mal, als Kind, da schauen wir uns Disney-Filme an und denken, wow, und am Ende dann findet sie ihren Prinzen. Aber am Ende des Tages ist es ein Märchen. Also das ist ja nicht die Realität.
Ja, genau.
Aber du denkst ja halt als Kind, wow, ich will auch mal wie Cinderella sein. Ja, nee, geht nicht. Der Schuh kommt nicht von allein.
Ja, genau. Einmal finde ich, wird dann nicht vermittelt, dass man auch proaktiv sein muss. Also auch mal selber was machen muss und nicht auf alles warten muss. Ich hatte zum Beispiel als Teenie so richtig krass dieses Gefühl, niemand versteht mich. Und ich habe gedacht, so irgendwo da draußen gibt es einen Menschen, der mich komplett versteht. Und ich merke, dass ich jetzt immer wieder das habe, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin, wenn ich merke, irgendjemanden, den ich gut finde, so komplett verstehen tut er mich auch nicht oder alles lesen oder alles genauso denken wie ich und irgendwie, wenn ich mich schlecht fühle, mir das quasi direkt ansehen und aus meinen Augen herauslesen, was los ist. Trotzdem ist es so krass verankert, dass ich das, obwohl ich das alles weiß, immer noch mich dabei ertappe, dass ich manchmal so ein bisschen enttäuscht bin und so sage, vielleicht gibt es noch jemanden, der mich noch besser versteht.
Mhm. Es ist halt schwieriger geworden und ich finde auch, im Zeitalter, wenn es halt digital geworden ist, man kann sich ja nicht nur in seinem eigenen Umkreis vergleichen. Man hat das ja früher schon gemacht, so, sagen wir mal so, die Oma, die hat sich mit der Nachbarin so, guck mal da, die streiten da, das ist ja interessant. Ja gut, wir streiten uns auch, dann passt's ja. Hm. Oh, die streiten sich zweimal, die machen wir nur einmal. Sehr gut, so, wir sind besser. So. Aber das war ja so der nähere Umkreis.
Ja.
Mittlerweile kannst du dich ja weltweit vergleichen.
Ja.
Durch alles Mögliche. Nicht nur durch Social Media, sondern auch, was du ja im Fernsehen siehst. Also, du kannst ja gucken, Filme, du kannst dich komplett vergleichen. Wie sind die so drauf? Keine Ahnung, jetzt in Japan oder in Amerika. Das hatten wir ja früher nicht. Das ist ja dann irgendwie auch so ein bisschen erschreckend. So, wenn du denkst, so, die machen das aber anders mit der Ehe.
Wobei ich jetzt nochmal, als du vorhin gesagt hast, dass es jetzt halt so ist, dass wir so viele Möglichkeiten haben, dass viele sich nicht darauf einlassen wollen oder dass es die These von Nast war, ist halt die Frage, ich meine, das weiß ich nicht, aber inwiefern aber vielleicht auch viele verheiratete Menschen weniger Affären haben als früher. Natürlich wird immer noch viel betrogen und keine Ahnung was, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es früher sogar noch viel krasser war und so feste Affären und sowas. Und ich habe irgendwie das Gefühl, früher war auch so Betrügen nicht so ein krasses Ding. Also auch so, wenn ich mich mit meiner Mutter unterhalte und sowas, irgendwie war das sowas, ja, dann hatte man halt mal im Urlaub was mit jemand anderem und so, was ich jetzt irgendwie viel schlimmer finde, dass jetzt irgendwie viel ernster ist. Aber eben, ich kann mir vorstellen, dass dadurch, dass wir eben jetzt diese lockeren Möglichkeiten haben, auch weniger, also die Leute, die sich dann auf eine Beziehung einlassen, vielleicht auch weniger Affären haben als früher, weil früher war das dann so, okay, du musst irgendwie verheiratet sein zu irgendeinem Zeitpunkt, sonst bist du der Hure.
Ja.
Meine Oma bezeichnet immer noch Freundinnen, die nicht verheiratet waren, als alte Jungfer, ne? Also es ist halt schon krass. Und das ist irgendwie so, damals war man halt verheiratet, aber man hatte eigentlich gar nicht so Lust drauf und dann hattest du halt Affären und sowas. Und jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass es dadurch sich verändert hat, aber das ist jetzt nur eine Theorie.
Ja. Ja, das könnte schon sein. Also beides. Entweder, weil man jetzt so viele Möglichkeiten hat und ja auch einfach nur sich eine App runterladen muss oder irgendwas, um jemanden zu treffen oder kennenzulernen. Das stelle ich mir jetzt damals nicht so einfach vor, weil man hatte ja auch, weiß nicht, man war auch nicht so mobil, ne? Du kamst auch nicht überall hin und dann bist du in deinem kleinen Dorf und wenn du dann da eine abschleppst, dann kriegt das natürlich jeder mit.
Aber alle ignorieren es.
Meinst du? Aber ja. Ist dann nicht voll das Stadtgeflüster da?
Ich kann mir vorstellen, dass es so gang und gäbe war, dass es so, klar wird getuschelt, aber es wusste jeder, aber es war so ein offenes Geheimnis.
Ja, ich weiß es sogar auch bei jemandem aus meiner Familie.
Ja, also auch wie viele, wenn ich überlege in meiner Familie, von wie vielen Kindern meine Oma erzählt, die irgendwelche weit entfernte Verwandte von mir hatten, irgendwelche uneheliche Kinder außerhalb der Ehe.
Mhm. Ja, das ist krass.
Es ist nicht wirklich erschreckend. Jetzt nicht das Uneheliche, sondern dass man währenddessen eine Ehe hatte mit Kindern mit dieser Frau.
Das war die Susi.
Die Susi, genau.
Das war die Susi von damals. Aber die Susi von heute. Aber die Susi von heute, die sagt halt, nö, hab ich keine Lust, ich nehme mir den anderen, weil der passt viel besser zu mir.
Ja. Die Susi von heute hat auch erstmal eine Pille und verhütet ordentlich.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Da geht auch schon los.
Und sagt so, benutzt schön ein Kondom, mein Freund. Ja.
Ja, das hat viel damit zu tun, dass wir uns auch alle weiterentwickelt haben.
Das hat ja auch wieder was mit Feminismus zu tun und so.
Ja.
Und der Entwicklung der Rollenverteilung. Okay.
Und ich glaube, deswegen ist halt der Druck, um überhaupt eine Beziehung einzugehen, weil man sagt, ja, also wenn ich mit der Person zusammenkomme, dann will ich nicht, dass die mich betrügt. Weil früher war es ja anscheinend so, ja gut, dann ist es halt passiert. Dann hat man drüber weggesehen und gut ist. Aber heutzutage geht es ja nicht mehr. Da findet man das ja schlimm.
Mhm.
Und dann sagt man so, ja, soll ich jetzt überhaupt eine Beziehung eingehen oder lasse ich es einfach lieber gleich von vornherein?
Ja, vielleicht auch die Angst, verletzt zu werden, ne?
Mhm.
Das könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man dann eben so denkt, nee, kein Bock, dass der mich jetzt betrügt oder dass ich da irgendwie eifersüchtig sein muss. Ich lasse es lieber, dann gehe ich gar kein Risiko ein. Weil, wenn man mal ehrlich ist, es gehen ja schon viele Beziehungen dann irgendwie zu Bruch oder irgendein Mist passiert. Und das ist natürlich sehr schmerzhaft dann.
Ja.
Ja, und dann fokussiert man sich halt vielleicht auf irgendwas anderes, wo man das steuern kann, wie zum Beispiel mit dem Job. Das kannst du ja steuern, ob du da erfolgreich bist oder nicht. Und dann fokussierst du dich halt lieber darauf, weil du sagst, ja, also wenn ich mich da anstrenge, dann steige ich die Karriere hoch. Und bei dem Kerl weiß ich es ja nicht, ob das was wird oder nicht.
Mhm.
Also lässt man es halt von vornherein und fokussiert sich auf das andere.
Man muss natürlich, also es ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, wie wir reden, dabei immer wieder sagen, dass wir, aus welcher Sicht wir sprechen. Also wir sind beide drei Akademikerinnen, privilegiert insofern, als dass wir ohne große finanzielle Sorgen oder sowas groß geworden sind. Es gibt natürlich auch eine riesige Masse an Menschen, auch in Deutschland, die sich mit ganz anderen Problemen rumschlagen, ja, und aus einem ganz anderen Umfeld kommen und wahrscheinlich auch zu den Themen ganz anders stehen und ganz anders agieren. Nur so als kleine,
ja,
Randbemerkung.
Ja, quasi. Ja, auf jeden Fall, da hast du recht. Ist gut, das nochmal zu erwähnen. Ja, eben, weil wir reden jetzt halt auch so, wir haben einen Job, mit dem wir uns selbst finanzieren können. Wahrscheinlich verdienen wir weniger als unser männliches Gegenüber, was den gleichen Job macht wie wir, was sehr scheiße ist.
So eine Scheiße.
So eine Scheiße.
Das hat sich leider immer noch nicht geändert, aber,
ja, aber
fingers crossed, dass es besser wird.
Aber es gibt halt immer noch viele Jobs, die halt irgendwie auch eine Frau macht, die vielleicht 40 Stunden arbeitet, aber sich trotzdem nicht davon ernähren kann oder die, weiß ich nicht, Kinder hat und 20 Stunden macht und das nicht reicht.
Ja.
Und dann sind wir natürlich wieder bei der Abhängigkeit. Und dann, ja, sind wir wieder, ja, bei den ganzen alten Rollenbildern und der Abhängigkeit, wo du nicht rauskommst.
Also die gibt's definitiv. Also wenn ich da ein bisschen so gucke in meine Heimat.
Mehr als wir wahrscheinlich.
Genau, und da ist es natürlich schon gang und gäbe. Da akzeptiert man das auch immer noch in dem alten Rollenbild, dass da der Mann fremd geht. Vielleicht ist es einfach bei uns im Stadtleben halt nicht so. Ich finde auch, es gibt auch mehr Beziehungen auf dem Dorf als in der Stadt. Weil du hast halt in der Stadt einfach mehr Möglichkeiten. Mhm. Du kannst ja auch viel schneller mehr Leute kennenlernen, weil wir in einem kleinen Raum geballt,
ja, das stimmt,
wohnen. Dann könntest du ja, also in einem Haus mit 5 Stockwerken, könntest du ja vielleicht auch dem Anführungszeichen Prince Charming über den Weg laufen. Vielleicht.
Ja, ja.
Man weiß ja nie.
Das Ding ist halt, das ist eh immer das Problem, sobald Kinder ins Spiel kommen. Eine Partei, wenn halt jemand zu Hause bleibt, macht sich eine Partei immer von der anderen,
ja,
abhängig.
Ja.
Das Schöne ist, dass sich das mittlerweile so gewandelt hat, dass es immer mehr Männer auch mal dazukommen und es sich mehr abwechselt. Ne? Obwohl das auch eben unsere Gesellschaftsgruppe quasi betrifft, wahrscheinlich mehr als viele andere. Aber es ist natürlich immer so, wenn jemand sagt, einer bleibt zu Hause und der andere verdient halt das Grundeinkommen, dann bist du abhängig von dieser Person.
Ja.
Das ist halt schwierig.
Ja, und viele Menschen wollen halt nicht mehr abhängig sein. Die sagen halt, nee, ich brauche das nicht. Und warum brauche ich denn dann überhaupt einen Partner? Weil ich kann es ja alleine schaffen. Und, ja, ich glaube, das ist das, was halt dann dieses Phänomen beziehungsunfähig im Endeffekt dann beschreibt. Wir entscheiden uns ja selber dazu. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen auch selbst dran schuld, dass es so schwer geworden ist, Beziehungen einzugehen, weil es einfach so viele Dinge gibt, auf die wir halt achten. So, okay, passt der in mein Leben? Passt der zu meinen Freunden? Versteht der, was ich beruflich mache? Sind wir auf einer Augenhöhe, nicht nur intellektuell, vielleicht auch irgendwie jobmäßig? Will der ja vielleicht auch erst in 10 Jahren Kinder wie ich? Also das sind ja so viele Dinge, die tun wir abgrasen, so in, wie so einer Checkliste.
Ja.
Oh, 2 Punkte passen nicht, ciao.
Ja.
Ich nehme den nächsten. Vielleicht schafft der ja alle 10.
Ja, das ist immer so das Ding, ne? Man sucht irgendwie das Perfekte, das gibt's aber eigentlich nicht, aber trotzdem will man es.
Ja.
Und vielleicht war es auch... Was heißt früher so, aber vielleicht ist es halt auch bei den Beziehungen, wo es halt irgendwie klappt, dass man halt auch Kompromisse eingeht und dann halt sagt, ja gut, das ist jetzt nicht so toll oder da verstehen wir uns jetzt nicht so gut auf der Ebene, aber dafür passt der Rest.
Ich glaube, das Ding ist, dass viele Leute früh raus sind, also oder, ja, zu früh. Ich meine, es ist ja, sobald du dich verliebst, sobald da echt Gefühle sind, siehst du über das alles, in welchen Sachen der nicht passt, hinweg, manchmal sogar zu sehr. Und merkst dann irgendwie ein paar Monate später irgendwie, das passt eigentlich doch nicht so. Ich glaube, viele sind einfach, treffen sich dann 2-3 Mal, keine Ahnung, irgendwie hat man dann doch die Vorstellung, dass es auch noch besser klappt alles direkt und dass man voll krass connected und am besten schon ein Kribbeln im Bauch hat und sowas. Und wenn das nicht der Fall ist oder wenn dich da halt irgendwas stört, dann bist du halt schnell weg vom Fenster und lässt es gar nicht dazu kommen, quasi zu gucken, ob sich da wirklich Gefühle entwickeln könnten oder nicht.
Aber denkt ihr so, also das finde ich ganz interessant, da habe ich ja, glaube ich, mit dir letztens auch drüber geredet, Charlotte. Ist das so, dass wenn man jemanden kennenlernt, also was ist so euer Gefühl, dass ihr jemanden dann unbedingt wiedersehen müsst? Also was muss bei euch passieren, dass ihr dann sagt, boah, der ist es oder der ist es halt eben nicht so, ne? Also das würde mich mal so interessieren, weil ich glaube eigentlich, dass es bei mir so ist, dass ich das schon so direkt merke, ob es passt oder nicht.
Also ich glaube, ich habe es jetzt nie so krass analysiert, aber ich glaube, am Anfang ist es bei mir schon eher sexuelle Anziehungskraft.
Ja.
Also klar, jemand kann nett sein und sowas, aber wenn jemand einfach nur nett ist...
Aber ist dir egal.
Das ist mir nicht egal. Aber wenn er einfach nur nett ist, dann habe ich danach nicht das Gefühl, dann denke ich so, ach ja, muss mal wieder quatschen. Aber dann habe ich nicht so das Gefühl, oh mein Gott, wann sehe ich diesen Menschen wieder? Mhm. Das habe ich, wenn der im besten Fall nett ist und da einfach eine Anziehungskraft ist irgendwie, ne? Und man irgendwie schon das Gefühl hat, ach, wenn ich jetzt noch ein Bier trinke, dann reißen jetzt gleich alle Klamotten vom Leib. Und ich glaube, das ist es so am Anfang, bis sich halt Gefühle entwickeln, dann sind es eben die Gefühle. Oder was sagst du, Julie?
Ja, ich glaube, Gefühle kommen ja eh erst später. Also normalerweise, klar, so eine Anziehung sollte halt vielleicht da sein, aber es kann ja auch gut passieren, dass du irgendwann mal dich in einen Freund verliebst, dann war ja da vorher nicht die Anziehung. Also es ist, ich finde es immer so ein bisschen schwierig zu sagen, aber klar, in meiner Traumvorstellung treffe ich auch meinen Traummann am Strand und dann, wups, hallo. Sind wir
wieder hier bei der Traumvorstellung.
So, also, ja, also sag ich ja, man hat das ja irgendwie, aber... Ja. Man weiß es nicht und ich glaube, es gibt so viele verschiedene Geschichten von so vielen verschiedenen Menschen, wenn man so auf so Hochzeiten ist, kommt ja dann immer am Anfang so und so haben wir uns kennengelernt und so haben wir uns verliebt und ich finde, da gibt's keine Geschichte, die gleich ist, sondern da ist jeder einfach so individuell, deswegen glaube ich, man kann es einfach nicht sagen, ich glaube, entweder es passiert oder es passiert nicht. Ja.
Ich glaube immer noch sexuelle Anziehungskraft und mit dem Freund ist die natürlich dann nicht da, aber dann sind halt die Gefühle quasi fast schon vor der sexuellen Anziehungskraft da und die sind ja da, weil man sich schon so lange kennt.
Ja, aber klar, wenn du jetzt jemand Wildfremdes siehst, dann musst du den natürlich attraktiv finden, damit du überhaupt mit ihm sprichst.
Also wie oft hatten wir das schon, dass eine Freundin oder so gesagt hat, die auf einem Date war, alles super, alle Umstände super, mega nett, aber mit dem habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt mit ihm schlafen möchte oder so. Ich meine, es ist ja auch eine Grundvoraussetzung, dass man sich irgendwie attraktiv findet. Mhm. Und ich glaube, das ist so dieser... Das Ding, was quasi sowas make it or break it ist.
Ja, der entscheidet definitiv auch bei, in Anführungszeichen, Generation beziehungsunfähig, ob es überhaupt zu einem zweiten Date kommt. Weil dann brauchen wir ja gar nicht erst reden.
Ich finde, wir sind Generation beziehungsfähig.
Ja, und kleiner Spoiler, am Ende des Buches von Michael Nass, ich habe es jetzt zu Ende gelesen, sagt er ja auch, dass wir es eigentlich sind. So, und das, er sagt ja, im Endeffekt ist dieses Buch ja auch gar keine Erklärung und auch gar keine Aussage, sondern eigentlich so eine Zustandsbeschreibung. Er erzählt ja einfach nur von Geschichten, von Freunden, auch von sich selbst oder das, was er eben mitkriegt, weil er ist ja auch Journalist, da kriegst du ja auch viel mit, so wie sind die Leute drauf. Und da ist halt einfach das, diese Begrifflichkeit beziehungsunfähig, hat das einfach so am besten beschrieben, aber im Grunde genommen sagt er auch, natürlich sind wir beziehungsfähig, es liegt ja auch in der Natur unseres Menschen. Und wir müssen einfach nur diesen Selbstoptimierungs- und Perfektionswahn, dieses, der Disney-Prinz kommt um die Ecke, das müssen wir einfach ablegen. Was ich richtig gut sagen, das sagt er ziemlich am Abschluss vom Buch, da schreibt er, wer sich auf sich selbst beschränkt, verpasst die Liebe. Und das fand ich eigentlich ganz gut.
Oh, das ist doch ein schönes Abschlusswort.
Das ist sehr schön.
Ja, also dementsprechend auch vielen Dank, Michael. Auch wenn das vielleicht am Anfang so negativ rüberkommt, aber wenn man sein Buch gelesen hat, dann merkt man, dass er sehr gute Absichten hat. Und so auch wir.
Weise Worte von Michael Knast.